Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
An der Yacht begeistert mich einfach das Gefühl, wenn man im Sommer auf seiner Yacht privat unterwegs ist, hat eine gewisse Privatsphäre. Man kann jede Insel, jeden Punkt auf der Erde übertrieben ausgedrückt anfahren.
Matthias, ein Yachtbesitzer.
Der Status quo belegt, dass die Überreichen kein Interesse daran haben, die Klimakrise aufzuhalten. Es ist nicht die Priorität der Überreichen.
Die Millionenerbin Marlene Engelhorn.
Wir haben im Grunde eine dreifache Ungleichheit im Hinblick auf die Klimakrise. Wenn man sich das global anschaut, dann ist eins der zentralen Ergebnisse, dass die oberen 10% global gesehen für fast 50% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.
Der Ökonom Philipp Bothe.
Der größte Hebel, warum das so ein krasser Unterschied ist, ist, dass diese Menschen Geld anlegen in Industrien, die sehr, sehr viel CO2 ausstoßen.
Der Unternehmer Luis Hahnemann.
Man kann zumindest sagen, dass Klimapolitik für die höheren Einkommensgruppen bisher nicht gewirkt hat, also dass die ihre Emissionen deutlich steigern konnten.
Die Ökonomin Vera Huwe.
Wie Ungleichheit die Umweltkrise befeuert. Die superreichen Klimasünder. Ein Feature von Christine Langen und Leonie Sontheimer.
Die Klimakrise ist menschengemacht, aber nicht alle Menschen tragen gleich viel dazu bei. Reiche Menschen verursachen überproportional viele CO2-Emissionen. Aber sie leiden weniger stark unter den Folgen der Erderwärmung als ärmere Menschen.
Berücksichtigt man nur den privaten Konsum, stößt jeder Deutsche im Durchschnitt etwas über 10 Tonnen CO2-Äquivalente jährlich aus. CO2-Äquivalente sind eine Einheit, die genutzt wird, um verschiedene Treibhausgase zusammenzufassen. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung emittiert knapp 8 Tonnen, also 20% weniger. Nach Daten des Pariser World Inequality Labs emittieren die reichsten 10% dagegen mehr als das Doppelte. 19,5 Tonnen CO2-Äquivalente. Wer zum obersten 1% gehört, verbraucht nochmal knapp das Doppelte. 35 Tonnen. Und dann gibt es einen großen Sprung zu den oberen 0,1%, die 138 Tonnen pro Kopf und Jahr emittieren. 14 Mal so viel wie der Durchschnitt. Würden alle so viel emittieren, wäre die Erderwärmung längst außer Kontrolle geraten.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Ich schaue in den Saal, ich sehe, dass die Reaktion positiv ist. Es gibt keinen Einspruch. Der Klimavertrag von Paris ist beschlossen.
Paris im Jahr 2015. Weltklimagipfel. Die Verkündung des Pariser Klimaabkommens. Ein historischer Moment. Barbara Hendricks, die damalige deutsche Umweltministerin.
Ich glaube, man muss mit großen Worten vorsichtig sein. Aber ich glaube, heute können wir sagen, wir haben zusammen Geschichte geschrieben.
Um höchstens 2 Grad, möglichst weniger als 1,5 Grad, soll die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter in den kommenden Jahrzehnten ansteigen. Darauf haben sich 2015 in Paris 195 Staaten geeinigt. Damit dies gelingt, muss der CO2-Ausstoß in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden.
Um das Klimaziel zu erreichen, dürften alle Menschen im Durchschnitt ab sofort nur noch maximal 3 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Zum Vergleich? Derzeit liegt der durchschnittliche Ausstoß in Deutschland bei über 10 Tonnen, also mehr als 3-mal so hoch. Die reichsten 0,1% emittieren 138 Tonnen, mehr als 40-mal so viel.
Wie entstehen diese großen Unterschiede? Und wer sind die Menschen, die so ungeheuer viel von den gefährlichen Klimagiften in die Luft blasen? In Deutschland zählt zu den oberen 10% der Bevölkerung, wer ein Nettovermögen im Wert von mehr als 280.000 Euro besitzt. Ab 1,3 Millionen gehört man zu den reichsten 1%.
Einer, der zu den oberen 10% gehört, ist der Digitalunternehmer Luis Hahnemann. An manchen Tagen arbeitet er in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin im 6. Stock eines Bürohauses. Dort sitzt das junge Sozialunternehmen Project Together. Bunte Wände, viele Pflanzen, Meetingräume und kleine Telefonzellen. Ein geschäftiges Stimmengewirr. Hahnemanns Mission ist es, Fachkräfte für die Energiewende zu gewinnen.
Louis Hahnemann ist 39 Jahre alt, hat kurze hellbraune Haare, eine Brille, trägt Pulli und Jeans und wirkt entspannt, obwohl er an sehr vielen Projekten gleichzeitig beteiligt ist. Er hat die Partei Klimaliste mitgegründet, sich für den Volksentscheid Berlin klimaneutral 2030 engagiert und hat noch einen Fonds aufgebaut, der es Investoren ermöglichen soll, ihr Geld in klimafreundliche Technologien zu stecken. Auch mit seinem eigenen Geld möchte er verantwortungsvoll umgehen.
Mein Eindruck ist, je mehr Einfluss man hat, je mehr Privilegien man hat, desto mehr Verantwortung hat man auch.
Die meisten reichen Menschen in Deutschland kommen aus reichen Familien. Ihr Vermögen haben sie geerbt. In dieser Hinsicht ist Hahnemann ein ungewöhnlicher Reicher.
Ich bin in Berlin-Moabit aufgewachsen und meine Eltern sind Buchhändler.
Nach Schule und Studium machte er sich selbstständig, gründete mit 27 Jahren ein Unternehmen, das sich auf die Vermarktung von Webseiten spezialisiert hat. Nach 5 Jahren verkaufte er die Firma gewinnbringend. Seitdem arbeitet er in Positionen, die sehr gut bezahlt werden. Hahnemann ist ein Aufsteiger. Er zählt zu den Wohlhabenden im Land und er findet, dass die eine Verantwortung haben für die Gesellschaft, für die Zukunft, für den Kampf gegen den Klimakollaps.
Die Menschen mit Vermögen und Zugang können im Zweifel sagen, okay, dann regnet es in Brandenburg halt nicht mehr und man kriegt keine Nahrung mehr, dann hole ich mir die woanders her, weil ich das Geld einfach habe, oder ich gehe halt dahin, wo es noch gut geht, sage ich mal. Und diese Mobilität kann aus meiner Sicht sehr, sehr zynisch sein, weil ich habe auch Gespräche mit Vermögenden geführt, die die Dimension der Klimakrise verstehen und daraus aber nicht schließen, okay, ich muss jetzt maximal für die Gesamtheit was machen, sondern eher sagen, okay, ich habe mir jetzt ein Stück Land in Neuseeland gekauft, in Kanada und in Nordschweden.
Langsam öffnet sich der schwarze Vorhang. Strahlend weiß blitzt das Deck hervor. Es ist Januar 2023. Mit Musik und Applaus wird auf der Bootsmesse in Düsseldorf eine neue Superjacht enthüllt. 3,5 Millionen Euro ist ihr stolzer Preis.
Mit einer großzügigen Geste lädt der Chef von Princess Yachts, Anthony Sheriff, auf das Luxusschiff ein. Nur auf Socken darf das edle Teakholz betreten werden. Eine schmale weiße Treppe führt zum ausladenden Cockpit. Dahinter beginnt ein großer Salon. Die Gäste schlendern von einem Raum zum nächsten. Über sich ein riesiges, weit geöffnetes Schiebedach. Teure Hölzer und feine Stoffe wurden hier verarbeitet. Fast alles handgemacht. Eine Oase des Luxus.
Durch Covid haben die Leute erkannt, dass Bootfahren eine wunderbare Sache ist, um Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Die Leute fanden es schwierig, während Covid in ein Hotel zu gehen. Aber auf einem Boot kann man isoliert sein. Und es ist ein wunderbarer, wirklich hochwertiger Urlaub.
Auf einer Yacht könne man gut allein sein, findet auch Matthias, ein Messebesucher, der seinen vollen Namen nicht im Radio hören möchte. Er schaut sich auf der Bootsmesse nach einer neuen Yacht um. In Kroatien liegt bereits eine von ihm, die er vermietet, wenn er sie nicht selbst nutzt. Nun will er eine weitere Superjacht kaufen.
Wenn man im Sommer auf seiner Yacht privat unterwegs ist, hat er gewisse Privatsphäre. Man kann jede Insel, jeden Punkt auf der Erde übertrieben ausgedrückt anfahren, wo man einfach Lust drauf hat, einfach diese Freiheit. Der Flieger sagt über den Wolken und der Bootseigner sagt mit den Wellen. Das ist einfach das Gefühl der Freiheit.
Auch ökologische Fragen sind Matthias wichtig und, so betont er, spielen in der Boots- und Yachtszene seit Jahren eine Rolle.
Ich denke, dass die Hersteller sich da auch ihre Gedanken machen, natürlich in dem Maße, wie es technisch umsetzbar ist, um auch, sagen wir mal, dieses Luxusgut, Yachtfahren, auch nachhaltig für die Generationen danach zu machen.
Hersteller forschen, wie große Schiffe mit Solartechnik ausgestattet werden können. Es gibt auch schon Yachten mit Elektromotor. Für das Gros der Yachten aber gilt, mit Luxuskonsum fallen auch Luxusemissionen an. Große Luxusboote verbrauchen bei Vollgas in einer Stunde bis zu 2000 Liter Sprit. Volltanken kann hier bis zu 1 Million Euro kosten.
Ich finde, wie bei allem im Leben, wenn man das mit Maß und Ziel betreibt, denke ich, muss man da jetzt nicht unbedingt das schlechteste Gewissen dabei haben.
Philipp Bothe sieht das etwas anders. Er ist Ökonom am Pariser World Inequality Lab und hat vor kurzem eine Studie über den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Klimakrise veröffentlicht. Das Ergebnis? Die Reichen tragen am meisten zur Erderhitzung bei. Die Ärmsten dagegen sind am stärksten von den Folgen betroffen.
Wenn man sich das global anschaut, dann ist eins der zentralen Ergebnisse, dass die oberen 10% global gesehen für fast 50% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.
Die Pariser Wissenschaftler haben zunächst die Emissionen geschätzt, die in Deutschland durch die öffentliche Infrastruktur entstehen. Also Verwaltungsgebäude, Autobahnen, Krankenhäuser und dergleichen. Aufgeteilt auf alle BürgerInnen ergibt das 2,3 Tonnen pro Person und Jahr.
Zu diesem Grundstock addieren die Wissenschaftler dann den Konsum. Also die Emissionen, die beim Kauf von Lebensmitteln, Kosmetik oder neuen technischen Geräten entstehen. Hier beginnen die Unterschiede.
Und dann addiert das World Inequality Lab noch etwas Drittes hinzu, das die Schere weiter öffnet. Den Besitz von Unternehmensanteilen. Die Autoren der Studie sagen, die Anteilseigner seien mitverantwortlich für die Emissionen der entsprechenden Unternehmen. Schließlich könnten sie mitentscheiden, wie hoch der Ausstoß an Klimagasen dieser Unternehmen sei. Philipp Bothe.
In diesen Zahlen ist eben nicht nur der Konsum mit drin, sondern es werden eben auch Investitionen mit eingerechnet. Und gerade je höher du kommst in der Einkommensverteilung, desto wichtiger sind eben auch die Investitionen für den CO2-Fußabdruck.
Berücksichtigt man die Investitionen, wie es Philipp Bothe und seine Kollegen vorschlagen, bleiben die Emissionen der ärmeren Hälfte der Bevölkerung konstant, denn sie besitzen kaum Aktien oder Unternehmensbeteiligung. Sie emittieren weiterhin unter 8 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Die oberen 1% sind dagegen für über 160 Tonnen verantwortlich. Das ist 20 Mal so viel. Und dann gibt es nochmal einen großen Sprung zu den oberen 0,1%. Sie kommen auf fast 720 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf im Jahr.
Die Verantwortung für die Emissionen, die bei der Produktion von Gütern entstehen, denjenigen zuzuschreiben, die die Unternehmen besitzen, ist jedoch umstritten. Karen Pittel, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität München, sieht auch die Konsumenten in der Verantwortung, die Waren kaufen.
Ich bin nur immer etwas vorsichtig, was das angeht. Also wenn ich im Prinzip meine Verantwortung nur so weit gehe beim Auto zum Beispiel, dass ich dafür bezahle, dass ich Sprit tanke, dann ist das eindeutig zu kurz gegriffen. Dadurch spreche ich den Bürger auch immer gerne frei von Dingen, die er eigentlich auch mit zu verursachen hat, oder es zu verantworten.
Am Ende ist es eine Frage der Verantwortung. Wer kann tatsächlich darüber entscheiden, wie viele Emissionen in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen entstehen? Sind es die Konsumenten, die zwischen E-Auto und Benziner wählen? Oder sind es die Unternehmen, die das entsprechende Angebot schaffen?
Für Marlene Engelhorn steht fest, Vermögende sind in großem Maß für die Klimakrise verantwortlich. Und sie sollten dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Sie selbst ist Erbin eines zweistelligen Millionenbetrags und sie fordert etwas, das Wohlhabende nur selten fordern: höhere Steuern für Reiche.
Was auch immer an Steuer anfällt, werde ich mit einer großen Freude zahlen. Aber ich möchte mindestens 90% rückverteilen, weil aus Prinzip einfach Erbschaften, besonders in dieser Höhe, ungerecht sind und undemokratisch schlussendlich.
Engelhorn sitzt aufrecht vor dem Computer in ihrem Büro in Wien. Hinter ihr ein Bücherregal. Sie studiert Germanistik, doch zum Studieren kommt die 30-Jährige kaum noch. Am laufenden Band gibt sie Interviews als Sprecherin der Initiative Tax Me Now und als Autorin des Buches mit dem Titel Geld.
Das Geld, das Marlene Engelhorn geerbt hat, geht auf ihren Ur-Ur-Urgroßvater Friedrich Engelhorn zurück, Gründer des Chemiekonzerns BASF. Marlene Engelhorn hat in der 6. Generation einen Teil dieses Vermögens geerbt.
Sie ist in Wien aufgewachsen, ging in einen Privatkindergarten, auf ein privates Gymnasium und erst später auf die öffentliche Uni.
Als ich das erste Mal einen guten Freund besucht hatte, als Grundschulkind, bei dem zu Hause war, das war eine Wohnung. Und ich habe mir gedacht, warum wohnt er nicht in einem großen Haus mit Garten? Ist doch viel feiner. Das ist doch, so wohnt man doch, oder? Also ich habe nicht verstanden, was eine Wohnung sein soll. Es war für mich ein absurdes Konzept, weil es war mir einfach fremd. Ich dachte, man lebt in einem Haus und hat einen Garten. Alle Menschen wohnen dann so, wie ich wohne, weil das ist ja normal. Turns out, it's not normal.
Was Wohlhabende vom Rest der Bevölkerung unterscheidet, ist nicht nur ihr Wohnraum oder ihr Konsum. Es ist auch die Macht, über den Konsum anderer Menschen entscheiden zu können. Engelhorn verdeutlicht das am Beispiel von Immobilienbesitz.
Sagen wir, Sie haben so viele 100 Wohnungen Eigentum. sondern dann geht es auch darum, wie sind diese Wohnungen, die Sie haben, wo Sie das Eigentum haben, beheizt. Da entscheiden ja Sie, ob das Gasheizungen sind oder nicht. Das heißt, da entscheidet Ihre Idee davon, ob Ihre Wohnungen, die Sie besitzen, mit Gas beheizt werden, darüber, wie der CO2-Ausstoß der Familie, die dann darin wohnt und die Ihnen Miete zahlt, dafür ausschaut. Das ist die Dimension, um die es geht.
Der private Konsum ist sichtbar. Penthouses, Yachten, große Autos. Der Löwenanteil der Emissionen reicher Menschen spielt sich aber im weniger sichtbaren Bereich der Investitionen ab. Immobilienbesitz, Unternehmensanteile, Aktien. Hier setzt der Digitalunternehmer Luis Hahnemann an.
Der größte Hebel, warum das so ein krasser Unterschied ist, ist, dass diese Menschen Geld anlegen in Industrien, die sehr, sehr viel CO2 ausstoßen. Das heißt, der Lebensstil von Multimillionären ist vielleicht 10, 20-fach so schlimm wie das eines durchschnittlichen Erdenbewohners. Aber warum es dann bis zu einer Million mal schlimmer wird, ist eigentlich, dass ihnen ein Teil von Exxon gehört, ein Teil von BP, ein Teil von Shell.
Hahnemanns Antwort lautet Impact Investing. Also Geld so anlegen, dass es nicht nur Gewinne, sondern auch die gewünschte gesellschaftliche oder ökologische Wirkung erzielt. Wer in den Fonds von Hahnemanns Unternehmen investieren möchte, muss mindestens 200.000 Euro zahlen können und im Zweifel verkraften, wenn die geförderten Start-ups keine Rendite bringen. Aber, so betont Hahnemann, eigentlich ist Impact Investment etwas, das viele in Deutschland machen können. Bereits ein paar hundert Euro lassen sich wirksam investieren.
Man darf da seinem klassischen Bankberater nicht vertrauen, weil die da nicht geschult sind. Man muss sich selbst informieren, um zu gucken, wo sind wirklich Firmen in welchen Portfolios drin, die positiv sind, und dort dann zu investieren. Und sonst, was gerade für Leute mit Einfamilienhaus oder sowas ist, ist wirklich auch ganz klar in Solar zu investieren und wenn es irgendwie Bürgerenergie-Projekte gibt, dort auch sozusagen zu unterstützen. Weil das ist eigentlich das Tolle, da gibt es keinen Trade-off zwischen ich mache was Sinnvolles und ich bekomme trotzdem sozusagen eigentlich eine ganz gute Rendite.
Die Klimakrise bekämpfen und dabei auch noch Geld verdienen? Marlene Engelhorn findet, dass Vermögende nicht nach noch mehr Profit streben sollten. Für sie steht die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung im Vordergrund.
Meine Rendite muss keine finanzielle sein, sondern vielleicht überlege ich mir, dieses Geld in Strukturen zu investieren, wo ich weiß, wenn die stehen, dann trägt das nachhaltig dazu bei, dass diese Welt besser wird. Und das ist in meinen Augen das Geld in die Bewegungen rückzuverteilen, die sich dafür einsetzen, dass wir gesellschaftlichen Wandel haben, damit die finanzieren können, welche Arbeit sie leisten. Und jede gesellschaftliche Errungenschaft wird von Bewegungen erarbeitet.
Hahnemann und Engelhorn unterstützen mit ihrem Geld sozial-ökologische Bewegungen. Doch auf das freiwillige Engagement der Vermögenden dürfe sich die Gesellschaft nicht verlassen, sagt Engelhorn. Deshalb fordert sie höhere Steuern für Reiche. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer. Und auch eine gesetzlich geregelte Einschränkung von Luxuskonsum.
Es braucht Gesetzgebung, die das verankert, damit es verlässlich und verbindlich ist, weil wir uns nach wie vor, egal wie sehr es einen Sinneswandel gibt, nicht auf das Wohlwollen der Überreichen verlassen können.
Engelhorn macht eine einfache Rechnung auf. Die Reichen sind die größten Klimasünder. Und dafür sollten sie zahlen, in Form höherer Steuern, mit denen dann wiederum der ökologische Umbau finanziert werden könnte. Das ist derzeit eine ziemlich heiß diskutierte Frage. Wie viel Klimaschutz ist nötig? Und wer muss dafür bezahlen?
Überfordert die Ampel die Bürger oder muss das jetzt einfach sein, weil das Klima keine Kompromisse macht? Mein Thema heute: Heizen, Dämmen, Autofahren, Öko-Umbau mit der Brechstange. Und dazu freue ich mich außer Frank Schätzing noch auf diese Gäste. Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Politikerin, sagt, wir müssen fürs Klima schnell weg von Öl- und Gasheizung. Der Umbau geht aber nicht ohne soziale Hilfen, das ist klar.
Ganz viele große Fragezeichen, die sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da stellen. Und die stellen sich zwei Fragen. Das eine ist eigentlich, welche Heizungsform soll ich nehmen? Da ist überhaupt keine Klarheit. Und die zweite sehr wichtige Frage ist, kann ich das eigentlich alles finanzieren? Nicht alle haben da Zehntausende von Euros auf der hohen Kante liegen.
Denen, die sich das leisten können, den Umbau, sage ich, sorry, die Teuerung ist alternativlos, denn wir bauen den Planeten gerade zum Besseren um. Das kostet Geld. Aber langfristig rechnet sich das umso mehr. Aber wichtiger ist noch, dass man Arme und Geringverdienende mit wirklich durchdachten Entlastungsplänen beruhigt, und zwar bevor man sie mit Umbauplänen zu Tode erschreckt.
Wer kann sich Klimaschutz eigentlich leisten? Das ist eine Debatte mit viel Zündstoff, wie hier in der TV-Sendung Hart aber fair. Fossile Rohstoffe müssen teurer werden, damit alle sparsamer damit umgehen und wir die Klimaziele erreichen. Da sind sich die meisten einig. Das aber wirft die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit auf. Wohlhabende können sich höhere Sprit- und Strompreise leisten, können auch das Geld für Elektroautos, Ökostrom oder eine neue Wärmepumpe aufbringen. Ärmere können das nicht.
Karen Pittel ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität München und leitet das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen am IFO-Institut. Sie ist überzeugt davon, dass fossile Brennstoffe teurer werden müssen durch eine höhere Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Im Gegenzug müsse es aber einen sozialen Ausgleich geben, etwa durch ein Klimageld, damit auch Ärmere sich Klimaschutz leisten können.
Der CO2-Preis ist quasi ein Lenkungsinstrument, was die Produkte teurer macht, die mit CO2 produziert werden.
Die Idee? Es wird teurer, mit Gas, Öl oder Kohle zu heizen, das Auto zu betanken oder den Hochofen im Stahlwerk anzuschmeißen. Gleichzeitig gibt es einen sozialen Ausgleich.
Das Klimageld würde ja erstmal quasi nur dafür sorgen, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis zurückverteilt werden an die Bürger. Entweder jeder kriegt das Gleiche oder Ärmere kriegen noch mehr.
Wenn der CO2-Preis steigt, dann müssen die besonders viel zahlen, die viele Emissionen verursachen. Also gerade die Reichen, die mit Luxusjachten unterwegs sind oder gern erste Klasse fliegen, sagt die Ökonomin Pittel. Die Notwendigkeit, Luxuskonsum zusätzlich zu besteuern, sieht sie nicht.
Wenn ich einen Flug buchen würde, jetzt zum Beispiel nach Australien, nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel mit erster Klasse, oder an einen Flug nach Australien mit der ganz normalen Economy Class, dann sind das schon massiv unterschiedliche CO2-Preise, die darauf anfallen, weil ich einfach mit einem erste Klasse Sitz natürlich viel mehr emittiere als bei einem ganz normalen Economy-Flug.
In der ersten Klasse sind die Sitze geräumiger. Weniger Menschen können fliegen und so sind die CO2-Emissionen proportional höher. Und deshalb werden diese Tickets besonders teuer, wenn der CO2-Preis steigt, sagt Pittel. Allerdings steigt der CO2-Preis nicht so stark wie eigentlich geplant. Derzeit liegt er bei 30 Euro pro Tonne und sollte bis 2025 eigentlich auf 55 Euro steigen. Allerdings hat die Bundesregierung die Erhöhung vorerst ausgesetzt, um die BürgerInnen und UnternehmerInnen angesichts der hohen Energiepreise nicht noch zusätzlich zu belasten. Deshalb soll der Preis pro Tonne CO2 bis 2025 nur noch auf 45 Euro steigen.
Den Kohlendioxidausstoß stärker zu belasten, traut sich die Bundesregierung derzeit offenbar nicht. Und auch die Einführung eines Klimagelds als sozialer Ausgleich lässt auf sich warten. Dabei wären beide nötig, um den Klimaschutz endlich voranzubringen und sozial gerecht zu gestalten, sagt die Ökonomin Vera Huwe.
Sie forscht momentan in Oxford zur Klimakrise und schaut dabei vor allem auf die Emissionen der Reichen. Dabei geht es nicht nur um Treibhausgase, sondern auch um den hohen Ressourcenverbrauch generell. Soziale Ungleichheit und Klimakrise hängen direkt zusammen, sagt sie. Eine Umverteilung ist aus ihrer Sicht unverzichtbar.
Wenn wir die Ungleichheit reduzieren, dann wird es dazu führen, dass Menschen mit geringem Einkommen ja auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben und dann auch ein bisschen mehr Energie verbrauchen. Aber eben in erster Linie für Grundgüter. Und das ist auch insofern wünschenswert, weil es da heute noch ganz viele Probleme mit Energiearmut gibt.
Weniger Ungleichheit bedeutet im ersten Schritt mehr Energieverbrauch bei dem ärmeren Teil der Bevölkerung, sagt Huwe. Das aber werde kompensiert durch Einsparungen bei den Reichen.
Gleichzeitig würde aber auch die Nachfrage nach diesen energieintensiven Luxusgütern wie zum Beispiel Yachten sinken. Und das führt dann dazu, dass der Anteil der Grundgüter, also zum Beispiel Heizen oder auch der Stromsektor, größer wird. Und der ist dann leichter zu dekarbonisieren als dieser sehr energieintensive Verkehrssektor.
Eine stärkere Besteuerung großer Vermögen sei auch aus demokratischer Sicht geboten, sagt Huwe. Denn eine geringere Konzentration der Reichtümer bedeutet auch eine gerechtere politische Machtverteilung.
Mehr Machtkonzentration ermöglicht auch mehr politische Einflussnahme und Lobbying. Und da haben wir in der Vergangenheit schon sehr oft gesehen, dass Lobbying dazu geführt hat, dass Klimapolitik verhindert oder verwässert wurde. Also umgekehrt, weniger Ungleichheit führt zu mehr demokratischer Kontrolle über Produktionsentscheidungen und möglicherweise weniger Widerstand durch Lobbying gegen Klimapolitik.
Eine Idee, die es schon lange gibt und die immer wieder auflodert, ist eine globale Steuer für Superreiche. Erst im März gab es eine entsprechende Kampagne von 130 Abgeordneten des EU-Parlaments.
Wir schlagen vor, einen Steuersatz von 1,5% ab einem Nettovermögen von 100 Millionen Dollar. Das heißt, davon sind global gesehen nur die Reichsten der Reichsten betroffen.
Auch Philipp Bothe und das World Inequality Lab empfehlen die Einführung einer globalen Vermögenssteuer. Damit könnte man jährliche Einnahmen von ungefähr 300 Milliarden Dollar erzielen, sagt er.
Die UN sagt, dass die tatsächlichen Bedürfnisse in Sachen Anpassung an die Folgen des Klimawandels im globalen Süden ungefähr in der Höhe von 200 Milliarden Dollar pro Jahr sind. Und deswegen reduzieren wir einerseits durch diese Steuer das Ausmaß der Ungleichheit und wir koppeln direkt die Steuereinnahmen aus diesem Schema an die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in den am stärksten betroffenen Ländern.
An der Idee einer Vermögenssteuer gibt es allerdings auch viel Kritik, vor allem auf nationaler Ebene. Sie sei ungerecht, bürokratisch und eine Investitionsbremse, sagen die Gegner. Eine breite Debatte dazu gibt es bislang nicht, auch wenn viele der KlimaaktivistInnen mehr und mehr darauf pochen.
Im November 2022, während in Ägypten die Weltklimakonferenz stattfand, haben die Gruppen Extinction Rebellion und Stay Grounded in 11 Ländern kleine Flughäfen und Flugzeughersteller blockiert. Sie fordern, Privatjets zu verbieten und Vielflieger zu besteuern. 2 Monate später blockierten sie den Zugang zum Flughafen in Davos und störten diejenigen Gäste des Weltwirtschaftsforums, die mit dem Privatjet anreisten. Wir können uns die 1% nicht mehr leisten, stand auf einem der Banner.
Auch Marlene Engelhorn war in Davos. Nicht als Gast des Weltwirtschaftsforums, sondern als Demonstrantin. Eine Millionärin demonstriert mit KlimaaktivistInnen. Eine ungewöhnliche Koalition.
Besteuert die Reichen, sorgt für einen sozialen Ausgleich. Die Ökonomin Vera Huwe hält das für eine Voraussetzung, damit die Klimawende schneller vorankommt. Denn Menschen in unsicheren finanziellen Situationen fürchteten mit Recht, dass sie sich einen konsequenteren Klimaschutz nicht leisten könnten. Vielen falle es daher schwer, die Forderungen der Klimabewegung mitzutragen. Doch genau diese breite demokratische Mehrheit bräuchte es, um die Klimawende zu schaffen, sagt sie.
Die Blockade liegt ja bei den reichen Personen, die Vermögen haben, die sehr CO2-intensiven Lebensstil haben. Aber um diese Blockade aufzuheben, bräuchte es eben eine demokratische Mobilisierung in der Breite. Und dafür brauchen wir sehr viel Zustimmung. Und diese Zustimmung kann halt erschwert werden, wenn Menschen in ökonomisch oder wirtschaftlich unsicheren Situationen leben.
Die Debatte um die Verantwortung der Vermögenden für die Klimakrise steht noch am Anfang. Höhere Steuern auf Vermögen und Erbschaften sind in Deutschland wenig populär. Exzessiver Luxuskonsum gilt als bizarre Randerscheinung. Und die Frage, wie die Klimawende sozial gestaltet werden kann, kommt nur langsam voran. Doch die Zeit drängt, warnt Vera Huwe. Weitere Verzögerungen können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, sagt sie.
Wir sollten dringend gesellschaftlich uns darüber unterhalten, ob wir in Zeiten von Klimakollaps diese Ungleichverteilung uns noch weiter leisten können.
Wie Ungleichheit die Umweltkrise befeuert. Die superreichen Klimasünder. Das war ein Feature von Christine Langen und Leonie Sontheimer. Redaktion Gerhard Schröder, Regie Anke Beims. Technik Gunter Paperitz. Es sprachen Luise Wolfram und Rosario Bonner. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.